NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und heute ist die Schriftstellerin Yehuna Kizai zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Yehuna Kizai ist Preisträgerin des Literaturpreises Hanna der Stadt Hannover und war im letzten Jahr in der Endauswahl für den Deutschen Buchpreis, und zwar für ihren ersten Roman mit dem schönen Titel »Öh«. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, das sei auch noch erwähnt, wir beide kennen uns von früheren Veranstaltungen, sind daher beim Du und gedenken, das auch in dieser Stunde dabei zu belassen. Yehuna, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen nochmal. Du hast natürlich im letzten Jahr wirklich viel erlebt mit deinem allerersten Roman. Die Preise und dann natürlich auch noch die Tatsache, dass du in der Endauswahl für den Deutschen Buchpreis warst. Und das bedeutet, dass man unter den letzten 5 ist für diesen Preis. Man fährt nach Frankfurt, man sitzt in einem großen Saal und wartet darauf, dass nun verkündet wird, ob man den Preis bekommt oder nicht. Wenn du dich daran zurückerinnerst, ist das wie so ein Rausch oder hast du da noch ganz konkrete Bilder?
Doch, ich kann mich an diese Phase eigentlich sehr, sehr genau noch erinnern, weil es so war, dass mein Roman Ende Juli erschienen ist. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass 3,5 Wochen erst einmal gar nichts passiert ist. Also keine Rezensionen, keine Einladungen, keine LeserInnenbriefe. Und das ist natürlich eine sehr heikle Phase für eine Autorin, ja. Weil man dann ins Zweifeln gerät. Hätte ich diesen Roman überhaupt schreiben sollen? Würde er überhaupt gelesen werden? Und dann kam eben nach 3,5 Wochen die Nominierung für den Deutschen Buchpreis, für die Longlist zunächst. Und das hat natürlich alles verändert. Dann war auf einen Schlag ganz, ganz viel Aufmerksamkeit da und ganz viele Anfragen. Und ich war unglaublich dankbar und auch natürlich sehr aufgeregt. Und dieser Buchpreisabend in Frankfurt, kurz bevor die Frankfurter Buchmesse eröffnet hat, an den kann ich mich sehr genau erinnern, weil ich unheimlich aufgeregt war. Ich habe einfach hingefiebert auf diesen Abend. Und man sitzt da und merkt die Anspannung im Raum. Und dann fällt dieser Name. Und tatsächlich ist es so, dass wenn er fällt und es nicht der einzige ist, dass man in dem Moment wirklich Erleichterung verspürt, weil es einfach geklärt ist.
Ja.
Ja, ja, aber es war sehr aufregend. Es war aber auch sehr schön.
Ja. Lass uns noch mal ein Stück zurückgehen, bevor das Buch, der Roman kam und der große Erfolg. Du bist Jahrgang 1991 im Kosovo geboren, in Göttingen aufgewachsen, hast dann in Hannover studiert, nämlich Philosophie, Germanistik und Neuere Deutsche Literaturwissenschaft. Und während des Studiums bereits hast du einen eigenen Verlag gegründet mit Karl Philipp Roth gemeinsam, den Resonar Verlag. Der verlegt vor allem junge Autorinnen und Autoren, Lyrik. Wann kam denn die Literatur als ein wichtiges Element, sag ich mal, in dein Leben?
Eigentlich mit der Entscheidung, Literatur zu studieren. Mhm. Und das war eben kurz nach meinem Schulabschluss. 2011 habe ich mich für ein Literaturstudium hier in Hannover entschieden. Und von dort an hat mich eigentlich immer Literatur begleitet, bewegt, beschäftigt. Und in all den Jahren, ich habe 7 Jahre lang Literatur studiert, in all den Jahren waren auch Neuerscheinungen besonders wichtig für mich. Ich habe immer einen Blick darauf gehabt, was bewegt eigentlich die Gegenwartsliteratur. Und dann kam eben 2020 der Gedanke bei uns auf, dass in Hannover belletristisch zu wenig passiert, dass es kaum Verlage gibt, die Belletristik verlegen. Und das hat so im Grunde als Studieprogramm oder Studieprojekt irgendwie begonnen, dass wir gesagt haben, wir gründen diesen Verlag selbst und konzentrieren uns auf junge Stimmen, auf marginalisierte Stimmen, die etwas zu erzählen haben. Und das waren meistens kurze Bände, Erzählbände, Lyrik. Wir hatten aber auch ein Sammelband zu Gastarbeit einmal und wollten jungen Menschen eine Plattform bieten, aber auch die ersten Publikationsschritte begleiten.
Ich habe gelesen, dass du den ersten Entwurf für deinen Roman, die ersten 6, 7 Seiten, auf Englisch geschrieben hast und einfach nur, um mal eine Idee runterzuschreiben. Da sich das Buch ja auch mit dem Thema Sprache und Sprachen befasst, fand ich das total spannend, weil es, glaube ich, eine Erfahrung widerspiegelt, die viele Menschen haben, dass man in einer Sprache, die man nicht perfekt kann, Dinge anders ausdrückt und vielleicht Sachen ausdrücken kann, die sehr emotional sind, sehr nah an einem selbst. Und das gewinnt dann durch diese Sprache eine gewisse Abstraktion.
Ja, und auch eine Distanz. Und es war ganz bemerkenswert, weil ich in all den Jahren meines Literaturstudiums eben stark damit beschäftigt war, über andere zu schreiben, über die Größen der Literaturgeschichte im Grunde. Und das hat mir eigentlich auch immer ausgereicht. Nur bei diesem Auslandsaufenthalt in England, wo es im Grunde darum ging, mein Englisch aufzubessern, kam eben dieser Schreibauftrag, der wahnsinnig frei formuliert war. Und da kam dieser Gedanke auf, über diesen Krieg zu schreiben. Und es hat mich frei gemacht irgendwie von all den Zwängen der deutschen Sprache, weil ich war immer sehr selbstkritisch mit mir im Deutschen. Das bin ich, glaube ich, auch immer noch. Und wenn man eben das erste Mal darüber nachdenkt oder die ersten Schritte unternimmt, literarisch zu schreiben, dann ja, habe ich es als wahnsinnig befreiend empfunden, das auf einer Sprache zu tun, die ich gar nicht so gut beherrsche, auf jeden Fall nicht so gut wie das Deutsche. Und das war mein Paukenschlag im Grunde. Das war ein wichtiger Moment für mich. Und erst viel später habe ich diesen englischen Text dann auf Deutsch übersetzt. Und dann ist immer mehr angewachsen. Ich habe immer weiter geschrieben und es entstand dieser Debütroman.
Wie es dann weiterging, Jehona Kizer, darüber sprechen wir nach einer ersten Musik. Du hast uns Musik mitgebracht. Wir hören jetzt einen Titel von Elina Duni. Was ist das für eine Musikerin und warum hast du sie ausgewählt?
Elina Duni ist eine albanisch-schweizerische Jazzmusikerin, die häufig im Quartett spielt. Und ich habe dieses Lied ausgewählt, weil es mir sehr, sehr viel bedeutet. Denn wir kennen in der deutschsprachigen Literatur ja seit 10, 15 Jahren Titel, die sich mit der Migration nach Deutschland beschäftigen. Sogenannte postmigrantische Literatur wird sie ja manchmal genannt. Und es ist so, dass im albanischsprachigen Raum im 20. Jahrhundert eigentlich seit Beginn der Arbeitsmigration es ein bestimmtes Liedgut gibt, nämlich die sogenannten Gurbet-Lieder, die Lieder von der Fremde, die das Gehen, das Auswandern in die Fremde, in den Westen aus unterschiedlichsten Perspektiven behandeln. Und die eine Perspektive ist eben diejenigen, die gegangen sind und von der Sehnsucht erzählen, nach der Heimat oder von Herausforderungen, die sie eben im neuen Land haben. Aber es gibt auch ganz häufig die Perspektiven derjenigen, die zurückgelassen wurden. Und die Perspektive finde ich besonders interessant, weil es meist die Perspektive der Frauen ist. Also der Mütter, der Schwestern, der Ehefrauen. Und in diesem Lied geht es eben auch um eine junge Mutter, die zurückgelassen wird von ihrem Ehemann, weil er ins Ausland geht. Und sie wartet ein Jahr und dann wartet sie 20 Jahre und im Grunde wartet sie ein Leben lang, ohne dass er zurückkommt. Und das heißt in diesem Lied an letzter Stelle, die Eichen verdorren, die Steine zerbersten, aber mein Ehemann kehrte nicht zurück. Und ich finde, dieses Lied ist einfach von diesem Schmerz getragen.
Caloi toque, caloi det. Vetim beto, dialine diepe. Semmer bar the Cheer jolly Oberbaba.
NDR Kultur à la carte mit dem Titel Kanga Ekor Betit von Elina Duni. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Autorin Jehuna Kizay. Jehuna, wenn man Schriftstellerin oder Autorin sagt, in welchem Wort findest du dich momentan mehr wieder?
Tatsächlich im Wort Schriftstellerin.
Okay, weiß ich Bescheid. Du hast eben von diesem Lied erzählt und dabei finde ich was ganz Wichtiges gesagt, was man auch auf deinen Roman beziehen kann, nämlich die unterschiedlichen Perspektiven auf ein Land, eine Gesellschaft, die man verlässt und dann von außen drauf guckt oder eben in der man bleibt und dann in die Ferne guckt. Du hast dich sehr intensiv mit dem Kosovo-Krieg von 1999 beschäftigt, hast deine Heldin im Roman der Frage nach der Geschichte, nach der eigenen Familie, die von dort kommt, ausgesetzt. Und auch deine Familie kommt aus dem Kosovo. Wie weit hat das deinen Blick auf diesen Teil der eigenen Geschichte verändert, diese ganze Recherche und auch das drüber schreiben?
Ich würde sagen, sehr stark. Dadurch, dass ich selbst betroffen bin, auch von diesem Krieg, hat mich dieser Krieg natürlich mein Leben lang beschäftigt. Und insofern habe ich bis zum Romanprojekt wirklich geglaubt, ich wüsste sehr viel über diesen Krieg. Und erst im Zuge der Recherche habe ich gemerkt, wie wenig ich weiß, weil sich die Ereignisse im Kosovo oder generell im ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren überschlagen haben. Und ich von vielen politischen, historischen, persönlichen Gegebenheiten einfach nichts wusste. Und erst die intensive Auseinandersetzung damit, erst die viele Recherchearbeit hat bei mir auch viele Lücken gefüllt und hat Dinge, die ich über meine Familie, über Anekdoten letztlich erst kennengelernt habe, erst dann konnte ich sie im Grunde in einer Zeitleiste einordnen. Ja. Und konnte sie in den größeren Kontext einfügen. Also mit anderen Worten, ich hatte einen enormen Wissenszuwachs durch die Arbeit am Roman.
Habt ihr in deiner Familie da viel drüber gesprochen? Denn das ist in der Familie der Heldin des Buches, gibt es so zwei Seiten. Es gibt einmal die Mutter der Heldin, die nicht spricht über das, was sie erlebt hat. Und es gibt die Tante, die im Kosovo geblieben ist und die freimütig erzählt.
Mhm. Nein, in meiner Familie wurde da nicht wirklich viel drüber gesprochen. Und das ist eigentlich eine Konstante. Das ist in vielen kosovarisch-albanischen Familien der Fall. Und ich bemerke, dass jetzt während meiner Lesetour, dass viele junge Albanerinnen und Albaner auch auf mich zukommen, also mit dem gleichen Background, wie ich ihn habe, und sagen, sie haben so viel dazugelernt, sie haben in ihren Familien nie darüber gesprochen, oder sie sagen, dieses Buch ist der Anlass zum Gespräch, das erste Mal. Und es gibt dann auch wiederum die Stimmen, die sagen, obwohl das Buch jetzt da ist, bringt es meine Eltern trotzdem nicht zu sprechen, aber sie sagen trotzdem, lies es.
Ja, also ein Buch, das, obwohl es von Sprachlosigkeit handelt oder dem Finden einer Sprache, wenn man das so sagen kann, einer eigenen Sprache, ja, Sprache ermöglicht. Das ist ja auch eine tolle Sache.
Ja, schon. Und ich würde schon sagen, dass dieses Buch, dadurch, dass es ja eine Sprache ist, die auf alle Kunstmittel verzichtet, auf alle Sprachexperimente, dass das eine Sprache ist, die zeigt, ich habe ein wahnsinniges Vertrauen in die Sprache und ich wundere mich manchmal, dass ich es noch so sehr habe. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich sagen würde, das Schreiben selbst hat eigentlich auch viel mit dem Schweigen zu tun. Weil man macht die Dinge mit sich selbst aus während des Schreibprozesses. Wie auch im Denken, was ja auch in Sprache stattfindet, ist man mit sich selbst eben beschäftigt und man, da ist kein Gegenüber, mit dem man sprechen kann. Und deswegen würde ich sagen, Schreiben und Schweigen liegt sehr nah beieinander.
Das ist ein schönes Bild. Jona Kietzey, du hast weitere Musik mitgebracht und wir wollen schon die nächste hören. Und zwar ist das Filmmusik zum Film über Yves Saint Laurent von Ibrahim Malouf. Hören wir den Titel Paris. Was verbindest du mit der Musik?
Ich habe dieses Lied tatsächlich als Filmmusik kennengelernt, bei diesem französischen Drama über Yves Saint Laurent, über den französischen Modeschöpfer. Und ich war damals darauf eingestellt, ein Biopic zu sehen. Und dann war ich etwas verwundert darüber, dass dieser Film im Grunde eine Liebesgeschichte erzählt, nämlich von Yves Saint Laurent und Pierre Berger. Und dieser Film zeigt für mich auf sehr eindrucksvolle und einfühlsame Weise, dass hinter einem so erfolgreichen Namen immer auch jemand im Hintergrund ist. Immer jemand da ist, der den Rücken stärkt, der Lücken füllt, der Dinge übernimmt, die eine Person nicht so gut kann. Also im Grunde sich aufopfert für jemanden und für das Schaffen von jemandem.
Thank you.
NDR Kultur à la carte, das war Ibrahim Maalouf mit dem Titel Paris aus dem Soundtrack zum Film Yves Saint Laurent. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Jehuna Kietzer, die in dieser Stunde zu Gast ist. Wir sprechen über das Schreiben, das Leben, das Erleben und auch ein bisschen über Geschichte, denn die Geschichte der albanischen Bevölkerung im Kosovo ist Thema deines Debütromans mit dem Titel Und bevor wir noch weiter über den Roman sprechen, vielleicht ganz kurz der Exkurs zur titelgebenden Lautung, sage ich mal. Es ist ein kleines E mit zwei Pünktchen und man spricht es Ir.
Genau, ein Ir wie am Ende von Gedanke
ja.
Oder Danke. Ja, mit dem Buchstaben ist es so, dass er der achte Buchstabe des albanischen Alphabets ist. Und wenn man sich albanischsprachige Texte anschaut, dann sicherlich der Buchstabe, der am häufigsten vorkommt. Und ausgesprochen wird es eben als Ä, als so ein abgedunkeltes E. Im Deutschen sagen wir Schwarlaut dazu oder Murmelvokal. Die Besonderheit mit diesem Buchstaben ist aber, dass wenn er im Albanischen am Wort Ende steht, er in den allermeisten Fällen nicht ausgesprochen wird. Er macht aber trotzdem etwas mit dem Wort, er verändert nämlich die Betonung. Und damit wird er zum Symbolbild, für das es mir in diesem Roman geht, nämlich um all die Situationen, in denen nicht gesprochen wird, in denen Dinge verschwiegen werden, nicht ausgesprochen werden, in denen die Ohnmacht der Sprache vorherrscht. Und ich glaube eben, dass das Nicht-Ausgesprochene etwas mit den Menschen macht. Mhm. Etwas auch mit einer Familie macht oder mit einer kriegsversehrten Gesellschaft. Und deswegen dieser Titel.
Um so ein bisschen was über den Roman schon mal zu erzählen, man kann ihn natürlich jederzeit selber lesen. Wir wollen die Handlung nicht komplett vorwegnehmen. Es geht um eine Heldin, die keinen Namen hat, was auch zu dem passt, was du gerade schon erzählt hast über Laute und Sprachlosigkeit und das kleine Einzelheiten, wie dieser Buchstabe Dinge verändern. Und sie geht eigentlich relativ normal durch ihr Leben. Ihre Familie ist aus dem Kosovo geflohen, lebt in Deutschland. Sie ist, glaube ich, 3, als sie hier ankommt. Ein Kindergartenkind, geht dann in die Grundschule. Dann werden einige Stationen beschrieben, auch die Situationen, in denen sie sich eben nicht wohlfühlt, in denen sie merkt, dass Sprache etwas ist, was sie in jeder Richtung, also sowohl im Albanischen als auch im Deutschen, nicht ganz füllen kann. Sie spricht ein Albanisch, mit dem sie nicht ganz zufrieden ist. Sie spricht perfekt Deutsch, aber es bekommt ihr irgendwie nicht. Und sie entwickelt dann körperliche Symptome. Sie beißt nachts die Zähne so vehement zusammen, dass ihre Kieferknochen abgenutzt werden. Und sie droht, die Sprache zu verlieren. Und dann begibt sie sich auf eine Reise und fängt an zu recherchieren und zu gucken, was ist eigentlich los mit der Familie? Warum ist da so viel Sprachlosigkeit? Und ich wollte dich bitten, für uns ein kleines Stückchen vorzulesen. In dem Stückchen lernen wir die Heldin kennen und auch die Mutter.
Wenn man mich fragt, woher ich ursprünglich komme, möchte ich antworten, ich komme von einem Ort, der verwüstet worden ist. Ich wurde in einem Haus geboren, das niederbrannte. Ich hörte Schlaflieder in einer Sprache, die unterdrückt wurde. Ich möchte antworten, ich komme aus der Sprachlosigkeit. Ich habe früh gelernt, auf das Schweigen zu achten. Als wir nach dem Krieg zum ersten Mal das Elternhaus meiner Mutter besuchten, war ich 8, vielleicht schon 9. Ich hatte noch nicht begriffen, was in den Jahren seit unserem letzten Besuch geschehen war. Nur manchmal hatte ich Mama in dieser Zeit weinen gehört. Meist saß sie dabei vor dem Telefon, das im Flur stand, und wartete auf einen Anruf von dort gebliebenen Verwandten. Nur manchmal hatte ich die Bilder in den Nachrichten gesehen. Und nur einmal hatte meine Mutter mich ermahnt. Komm, schau dir an, was bei uns mit Kindern und Säuglingen passiert. Aber ich war ihr nicht ins Wohnzimmer gefolgt. Ich hatte weitergespielt, nur ihr Tonfall klang in mir nach, fassungslos, verzweifelt. Als hätte sie es nicht zusammenbekommen, erst die Kinderleichen zu sehen und dann mich, wie ich im Nebenzimmer unbekümmert spielte, als wäre es ihr nicht gelungen, uns als gerettet zu wissen, weil die, die wir zurückgelassen hatten, die anderen nicht gerettet waren.
Jehona Kietzer, vielen Dank. Das war ein kleines Stückchen aus deinem Roman Und ich finde, was man an dem Stück ganz gut festmachen kann, sind so verschiedene Erzählstränge. Also einmal ist es immer wieder so, dass die Heldin im Kosovo ist, in Erinnerungen, dass Teile der Familie sich erinnern, dass sie aber auch als erwachsene Frau dorthin fährt und die Verwandten besucht. Dann ist sie wieder in Deutschland, ist in ihrer Kindheit. Und es ist eigentlich genau so, wie Erinnerung funktioniert, nämlich so bruchstückhaft. Und was ich finde auch an diesem Stückchen so deutlich wird, ist die Traumatisierung letztlich auch der Mutter. Denn wenn im Fernsehen von Kinderleichen die Rede ist, dann würde man ja niemals sein eigenes Kind auffordern, sich das anzugucken. Das heißt, diese Traumatisierung führt zu einem Verhalten, was man eben als solches bezeichnen muss, als traumatisiertes Verhalten, oder?
Ja, es zeigt auch einfach diese absolute Hilflosigkeit dass man eben im Ausland ist und diesen Krieg über Fernsehbilder verfolgt. Das war ja ein stark medial vermittelter Krieg. Gleichzeitig war es eben einer, wo die Smartphones fehlten, wo man eben keinen Kontakt hatte mit den dort gebliebenen Verwandten. Und ich erinnere mich tatsächlich daran, wie meine Familie und ich Nachrichtensendungen gesehen haben damals und in diesen Fernsehbildern von JournalistInnen unsere Familienangehörigen gesucht haben, weil es keine Verbindung zu ihnen gab, monatelang nicht. Und ich glaube, du hast vollkommen recht. Also das ist ja ein Verhalten, was völlig atypisch ist für eine Mutter. Und ich glaube eben, dass in diesem Verhalten sich dieser Figur sich eben die Hilflosigkeit und die Verzweiflung zeigt.
Jehona Kietzer, du hast weitere Musik mitgebracht. Wir hören jetzt ein Stückchen und danach möchte ich gerne mit dir über ein Phänomen sprechen, was gerade erst erforscht wird. Es nennt sich Transgenerationale Weitergabe von Traumata. Wir hören jetzt aber erstmal die Musik, machen ein kurzes Päuschen und zwar haben wir die Romanze Opus 38 Nummer 5 The Dream von Sergei Rachmaninow in der Bearbeitung von Klavier für Earl Wild und gespielt von Georgis Osonkis. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Zu diesem Lied habe ich überhaupt keine Erklärung. Ich finde es einfach wunderschön.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Die Schriftstellerin Jehona Kietzer ist zu Gast und wir hörten gerade ihren Musikwunsch The Dream, die Romanze Opus 38 Nummer 5 von Sergei Rachmaninow in der Bearbeitung für Klavier von Earl Wild und gespielt von Georgis Ossonkis. Jehona, wir haben eben schon mal angerissen, dass es dieses merkwürdige Phänomen gibt, was vielleicht auch in deinem Buch, das ist jetzt meine Mutmaßung, eine Rolle spielen könnte. Und zwar der Übertragung von Traumata auf Familienmitglieder, die quasi das traumatische Erlebnis gar nicht hatten. Das nennt sich dann transgenerationale Weitergabe von Traumata und ist, die Forschung ist, glaube ich, noch relativ in den Kinderschuhen. War das auch ein Gedanke, der dich beschäftigt hat bei diesem Buch? Denn die Heldin hat ja eigentlich nichts Schlimmes erlebt. Die kommt als kleines Kind nach Deutschland und hat trotzdem körperlich mit den Gefühlen, ich würde mal sagen, auch ihrer Familie zu tun.
Ja, mir ging es tatsächlich aber vor allen Dingen um die Perspektive bei diesem Roman. Ich wollte unbedingt diesen Krieg aus einer diasporischen Perspektive heraus erzählen. Also aus der Perspektive von jemandem, der diesen Krieg eben nicht unmittelbar erlebt, sondern aus der sicheren Diaspora, aus dem sicheren Deutschland heraus. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die Protagonistin, als der Krieg wütet, eben noch ein kleines Kind ist. Und in diesen Kindheitsszenen, die gerade zu Beginn geschildert werden, merkt man eben, dass dieses Kind eben lange nicht den Zusammenhang dieses Krieges versteht und das große Ganze, aber sie nimmt eben Ahnungen mit sich.
Ja.
Und um diese Ahnungen ist es mir gegangen, dass eben auch Situationen stark wahrgenommen werden, in denen geschwiegen wird, in denen die Sachen nicht ausbuchstabiert werden. Aber ein Kind nimmt, glaube ich, mehr wahr, als man so glaubt. Und all sowas arbeitet in ihr weiter. Diese Ahnungen arbeiten in ihr weiter, diese Leerstellen auch. Und das führt eben zu diesem körperlichen Erscheinen. Dieses, dass sie eben so stark nachts mit den Zähnen knirscht, dass ihr Teile der Zähne sogar abbrechen und sie dann eben diesen Gang zum Zahnarzt unternimmt. Und dadurch bricht sich eben etwas Bahn, was all die Jahre verschwiegen, verdrängt wurde, auch von den Eltern und was ja durchaus auch weitergegeben wurde. Ein Schmerz, glaube ich, der nicht versprachlicht wird, aber trotzdem weitergegeben werden kann.
Ja, das hast du vorhin erzählt auch von der Resonanz, die du bei Lesungen hast. Ist dieser Blick aus der diasporischen Perspektive von weitem auf einen Krieg, mit dem man eigentlich etwas zu tun hätte, aber dann nicht direkt hat, auch mit Schuld belegt, dass die Menschen das Gefühl haben, ich bin nicht dabei und meine Familie leidet?
Ja, absolut. Und diese Unmöglichkeit, etwas zu tun. Also tatsächlich war es so, dass sich die Familien, die vor dem Krieg migriert sind, nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich, sich zusammengetan haben oder sich verknüpft haben, Spendengelder zu sammeln. Damals hieß das in den 90er Jahren die 3%-Regel. Und die hat beinhaltet, dass man 3% des Bruttogehaltes wie eine Steuerabgabe im Grunde abgibt, zusätzlich natürlich zu den deutschen Steuern, die man zahlen musste. Und diese 3% des Gehaltes wurden eben in einen Pool geworfen und damit wurde Bildung finanziert, Lebensmittel finanziert, all die parallelen Strukturen, die weit im Voraus ja schon vorherrschten im Kosovo. Und das ist etwas, was man hierzulande in der Regel nicht weiß. Aber grundsätzlich finde ich, dass man viel zu wenig über diesen Krieg weiß, weil in Deutschland schlägt mir immer gleich der NATO-Einsatz entgegen und die kontroverse Debatte darüber. Aber was mir in der Debatte fehlt oder im Erinnern an den Kosovo-Krieg, ist eben, dass dieser Krieg eine ganz lange Vorgeschichte hatte, die im Grunde schon in den 80er Jahren beginnt und mit einer Willkürherrschaft zu tun hat, mitten in Europa, wo AlbanerInnen schikaniert wurden, gefoltert wurden, eingesperrt wurden, also starke Repressionen zu erleiden hatten und systematische Menschenrechtsverletzungen es gegeben hat, einfach nur, weil die Menschen AlbanerInnen waren, einfach nur aufgrund ihrer Ethnie. Und das ist etwas, ja, das wird viel zu wenig beleuchtet, weil mir ist immer wichtig zu sagen, der NATO-Einsatz war nicht der Krieg. Der NATO-Einsatz hat diesen Krieg beendet.
Mhm. Johanna, wir hören eine weitere Musik und dann sprechen wir gleich weiter. Und zwar das Lied Sarajevo von Max Richter, gespielt auf dem Akkordeon von Goran Stefanovic. Was hat's mit dem Wunsch auf sich?
Ja, das ist ein Lied, das etwas schafft, was die allerwenigsten schaffen, nämlich die unvorstellbaren Gräueltaten, die sich in Sarajevo ereignet haben, einzufangen. Und diese Gräueltaten sind sehr ähnlich zu denjenigen, die sich auch im Kosovo-Krieg ereignet haben. Und ich war während des Schreibprozesses war ich auf mehreren Recherchereisen, mehrfach im Kosovo und eben einmal in Bosnien und Herzegowina. Und dort war ich in Sarajevo und auch in Srebrenica. Und das war mir wichtig, diese Orte zu besuchen, weil die Kriege, die sich im ehemaligen Jugoslawien ereignet haben, alle miteinander zusammenhängen. Und ich glaube, bei Max Richter war es ähnlich, weil dieses Lied Sarajevo sich auf seinem Debütalbum findet, was Memory House heißt, wo er sich mit dem Kosovo-Krieg eigentlich auseinandersetzt. Und das ist jetzt eine Interpretation von Goran Stefanovic, den ich in Hannover kennengelernt habe und der, wie ich finde, eine wunderbare Neuinterpretation mit seinem Akkordeon liefert.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten das Lied Sarajevo von Max Richter in einer Bearbeitung für Akkordeon, gespielt von Goran Stefanovic. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Jehona Kizay, die im letzten Jahr mit ihrem Debütroman auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Jehona, wir haben schon einige Aspekte des Buches besprochen, auch Aspekte der Recherche, die du vorher jahrelang, glaube ich, durchgeführt hast. Ich glaube, 4 Jahre mindestens hast du an dem Buch gearbeitet.
Ja, so ist es.
Das heißt, du bist immer wieder auch ins Kosovo gefahren. Wie weit würdest du denn sagen, hat sich auch dein eigener Blick auf dieses Stück Land, auf diese vielleicht ja Heimat der Eltern verändert? Oder ist es auch eine Art Heimat für dich, die vielleicht gar nicht im Land, sondern in der Sprache liegt?
Na, ich habe schon eine enge Verbindung zum Kosovo, weil wir im Grunde jedes Jahr dort waren, in aller Regel die Sommerferien dort verbracht haben. Und ich habe ja nach wie vor auch viele Familienangehörige dort, viele Freundinnen auch dort. Und insofern ist das ein Ort, der zu mir gehört. Absolut. Nur in der Recherche jetzt zu meinem Roman habe ich mich natürlich in der Vergangenheit bewegt. Und da war mir vieles nicht klar. Und natürlich, wenn man dieser Vergangenheit so verhaftet ist, weil ich habe ja jahrelang mich damit beschäftigt, wenn man dann durch die Straßen im Kosovo läuft, dann ist zum einen dieser eine Gedanke, dass alle Personen, die etwas über 30 sind, diesen Krieg hautnah miterlebt haben. Das ist, finde ich, doch anders gelagert als in Deutschland, wo es eben kaum noch ZeitzeugInnen gibt. Das ist im Kosovo eben völlig anders. Das muss man sich vorhalten, finde ich. Und gleichzeitig ist es so, dass mich die Frage danach beschäftigt, inwiefern sich dort auch eine Erinnerungskultur etabliert. Vielleicht ist das so mein sehr deutscher Blick. Und mein Eindruck ist eben, dass sich in den letzten 5 bis 6 Jahren da sehr viel getan hat. Also die ersten Filme, die entstanden sind und vor allen Dingen auch von Frauen produziert wurden und damit eben das Schicksal der Frauen in dieser Zeit in den Blick nehmen. Es gibt aber die auch die ersten literarischen Texte, die ersten Dauerausstellungen. Und mein Eindruck ist eben, dass sich da doch einiges tut, aber eben auch, dass es über 20 Jahre gebraucht hat.
Na, wird dein Buch ins Albanische übersetzt?
Ja, wird es. Die Übersetzung läuft gerade und soll im Juni abgeschlossen werden. Die Übersetzung kommt auch nicht von mir. Dafür ist mein Albanisch nicht versiert genug. Und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Das wird, glaube ich, auch emotional für mich, wenn dieses Buch im Albanischen vorliegt. Was ich mir aber auch wünschen würde, wäre eine Übersetzung ins Serbische.
Um quasi die Brücke zu schlagen.
Ja.
Jehona, wir hören eine letzte Musik in dieser Stunde, die du uns mitgebracht hast. Und zwar von Omara Portuondo, 20 años. Was ist das für ein Titel?
Ja, das ist tatsächlich Musik, die ich in meiner Freizeit wahnsinnig gerne höre. Meistens abends beim Abendessen, aber vor allen Dingen bei einem Glas Wein mit meinem Partner, mit dem ich stundenlang am Küchentisch sitzen und reden kann. Also unsere Beziehung, finde ich, findet maßgeblich im Gespräch statt. Und es ist so, dass mein Partner und ich kein Wort Spanisch verstehen. Aber uns reicht der Glaube aus, dass in diesen Liedern es mit Thomas Bernhard gesprochen nur um Wichtiges und Philosophisches geht. Und ich glaube, das tut es sogar auch.
Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se ve recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
NDR Kultur à la carte mit Musik des Buena Vista Social Club. Das war Omara Portuondo mit Weinte Anjos und die Schriftstellerin und Autorin Jehona Kietzer ist in dieser Stunde zu Gast. Wir haben jetzt, Jehona, über deinen Roman gesprochen, über das Kosovo, die Geschichte. Und die Frage, die sich mir am Ende gestellt hat, auch nach der Lektüre, ist das Thema denn für dich jetzt abgeschlossen oder arbeitet da einiges noch in Abschnitten, in kleineren Nebensträngen weiter? Und möchtest du weiter an dem Thema schreiben?
Also abgeschlossen fühlt sich das nicht an, tatsächlich. Es gibt so viele Dinge, auf die ich gestoßen bin und die eben nicht Einzug erhalten haben in diesen Debütroman. So viele Themen, die eigentlich nur darauf warten, aufgearbeitet zu werden. Insofern glaube ich nicht, dass das der letzte Text sein wird über diesen Krieg oder über diese Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Ich bin mir nicht sicher, ob es gleich der zweite Roman sein wird, der dieses Thema auch behandelt. Aber eine Idee, die ich habe, sich auch stärker mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zu beschäftigen. Da habe ich eben in der Recherche viel mit den Protokollen gearbeitet, mit ZeugInnenaussagen und das hat viel mit mir gemacht. Aber momentan bin ich auf Lesetournee, auf Lesereise im Außendienst, wie ich immer sage. Und aktuell ist tatsächlich sehr wenig Zeit zum Schreiben, weil ich zum Schreiben immer Ruhe und Zeit brauche und ich hoffe, die findet sich bald wieder.
Und dich mit einem ganz anderen Thema zu beschäftigen, würde dich das auch reizen? Also wenn mal Ruhe und Zeit wäre.
Ja, absolut. Da gibt es auch einige Ideen, die weit entfernt sind vom Kosovo. aber die reifen gerade erst noch an.
Das heißt, mit diesem Debütroman kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, du bist jetzt Schriftstellerin, das geht auch weiter auf dem Weg. Du hast auch einen Brotberuf wie viele Künstlerinnen und Künstler. Du bist Lektorin im De Gruyter Verlag. Aber die Schriftstellerei ist etwas, was du auf jeden Fall als ja, große Zukunftslinie in deinem Leben siehst.
Ich glaube, ich kann nicht mehr sein ohne das Schreiben. Man erfährt sich auch anders dabei. Und ich glaube, ohne geht es nicht mehr.
Wir sind leider am Ende der Sendung. Jeona Kizay war zu Gast in NDR Kultur à la carte. Ihr Roman ist im Wallstein Verlag erschienen. Ich danke dir sehr für den Besuch und das schöne Gespräch.
Danke dir.
Und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Martina Kothe.